ARD. SWR Kultur. Essay.
I want to make clear, the reason society was run by men for so long is that men have a different biological instinct to women. I will look after the women who give me absolute authority over their lives, who say, yes, sir, anything you say, sir, I trust what you believe in the world, I trust you're guiding us, I trust you to take care of us, yes, sir.
Wo fängt es an? Beziehung als Kampfzone. Liebesbriefe von der Front. Oben und unten. Subjekt und Objekt. Befehl und Gehorsam. Einer gewinnt, eine verliert. Liebe als Vertrag. Wo fängt es an? Mit dem kleinen Morden, die Tag für Tag stattfinden? Ohne Schreckenschrei, ohne Blaulicht, ohne Sirenen? Die Stille vor dem Schuss. Wo tut es denn weh? Wenn Sie das können, können die Schmerzen nicht so schlimm sein. Sie sind ja noch jung. Haben Sie es schon mit mehr Bewegung versucht? Haben Sie viel Stress? Sie könnten etwas abnehmen. Beruhigen Sie sich, atmen Sie tief durch, das ist der Stress. Sie denken zu viel. Der Körper reagiert nur auf den Druck, den Sie sich selbst machen. Sie müssten mehr Sport machen. Schmerzen gehören zum Frausein dazu. Das ist für Ihr Alter ganz normal. Beruhigen Sie sich doch. Machen Sie Sport? Da müssen Sie durch. Da geht es anderen Frauen auch nicht besser als Ihnen. Manchmal tut eben etwas weh. So weiß man, dass man noch lebt. Wo ist denn die Stelle? Die Tabletten werden von den allermeisten sehr gut vertragen. Sie sind eben nicht mehr die Jüngste. Wie viel Sport machen Sie denn? An den Tabletten kann es nicht liegen, das sind die Hormone. Da kann man nicht viel tun. Wann waren Sie denn zuletzt auf Urlaub? Sie müssen mal abschalten. Trinken Sie genug? Sie müssen lernen, dass die anderen auch ohne Sie zurechtkommen. Das sind die Nerven. Vielleicht haben Sie die Tabletten falsch genommen. Können Sie mir die Stelle nochmal zeigen? Es tut mir leid, aber Sie sind kerngesund. Vielleicht ein bisschen blass um die Nase. Aber sonst sehen Sie doch gut aus. Das ist alles in Ihrem Kopf. In Ihrem Alter kann das nichts Ernstes sein. Waren Sie schon mal bei einer Psychologin? Das Präparat kann ich Ihnen nicht aufschreiben. Das wäre mit Kanonen auf Spatzen schießen. So ernst ist es nicht bei Ihnen. Wann haben Sie denn die Tabletten genommen? Tut mir leid, ich kann nichts erkennen. Kommen Sie morgen, wenn es nicht besser wird. Haben Sie schon mal an etwas Psychisches gedacht? Ich kann hier nichts mehr für Sie tun. Das fällt nicht in den medizinischen Bereich. Ich habe noch andere Patienten im Wartezimmer sitzen. Also, wenn ich mir Ihr Alter ansehe, kann es nichts Ernstes sein. Da ist man vielleicht am Weltschmerz erkrankt. Aber in diesem Alter, ich kann doch eigentlich noch du sagen, oder? Hast du es schon mit Sport versucht? Beiß doch mal die Zähne zusammen. Da musst du jetzt eben durch. Da geht es anderen nicht besser. Glaubst du, mich hat jemand gefragt? Immer möchtest du eine Spezialbehandlung. Das kann doch nicht so tragisch sein. Du bist eine kleine Drama-Queen. Immer musst du übertreiben. Was ist denn jetzt schon wieder mit dir? Warum musst du immer so eine Szene machen? Immer bist du so emotional. Kannst du dich nicht mal zusammenreißen? Das hat niemand gesagt und ich muss es wissen. Ich war ja dabei. Das ist doch so nie passiert. Warum kannst du nicht still sein? Du machst alles noch schlimmer. Du hast eben viel Fantasie. Mach mir nicht auf Püppchen. Warum bist du immer so empfindlich? Nichts kann man dir recht machen. Du willst immer nur Drama. Das habe ich nie gesagt. Mit dir kann man einfach nicht reden. Du vergisst immer, was wirklich passiert ist. Du hast das falsch verstanden. Einbildung ist auch eine Bildung. Das liegt an dir, nicht an den anderen. Niemand sieht das so wie du. Du musst aus allem ein Theater machen. Du bist so nervös. Bist du dir sicher, dass sie das so gesagt haben? Warum beschweren sich die anderen nie? Und was ist dein Anteil daran? Das liegt an dir, nicht an den anderen. Was du immer redest, was du immer siehst, was du immer hörst.
Paula, fängst du schon wieder an, dir da etwas einzureden? Tu's nicht, Paula.
Ich tu's ja nicht.
Das glaube ich dir schon, bloß wenn du dir jetzt Gedanken machst, wie Nancy dich ansieht, wende dich nicht ab. Wir brauchen doch Klarheit. Du denkst doch nicht, Nancy verachtet dich. Antworte mir, Paula. Glaubst du das wirklich?
Nein, Gregory.
Nun, das freut mich. Also bitte rede dir nichts ein.
Ingrid Bergmann wankt durch ein düsteres Haus und meint, den Verstand zu verlieren. Dabei ist es ihr Mann, der sie das glauben lassen will. Das Gaslicht flackert, sagt sie. Das bildest du dir ein, er. Gaslight, 1944. Die kleinen Morde. Sie passieren vor den Augen aller. Sie werden nicht mehr versteckt. Sie finden nicht im Verborgenen statt. Nicht heimlich hinter verschlossenen Türen. Sie passieren überall und überall gleichzeitig. Man hat sich an sie gewöhnt. Man sieht sie gar nicht mehr. Man fragt auch nicht nach. Man möchte ja nicht stören, sich nicht einmischen, nicht unangenehm auffallen, kein Eklat provozieren. Man ist ja gut erzogen. Man hat gelernt, dass manche Dinge andere nichts angehen. Ein Familienstreit, eine Eifersuchtsszene, ein Liebesdrama. Man möchte schließlich auch nicht, dass sich jemand ins Private einmischt. Man möchte keine Grenze überschreiten. Man möchte nicht die Nase in fremde Angelegenheiten stecken. Man will nicht unhöflich sein. Das gehört sich nicht. Man weiß schließlich nicht, was wirklich vorgefallen ist. Man müsste beide Seiten hören. Man ahnt etwas, vielleicht. Aber darauf will man sich nicht verlassen. Wer kann schon hineinsehen in so eine Beziehung? Wer weiß schon, was zwischen zwei Menschen ausgemacht wurde? Welches Abkommen? Welche stille Übereinkunft? Liebe als Vertrag. Einvernehmlich abgefasst und beschlossen. In zwei Durchschlägen. Übereinstimmend. Mit Zustimmung aller betroffenen Parteien. Aber was, wenn man nicht gefragt wurde? Weil man nicht gelernt hat, ein Recht darauf zu haben? Weil man nicht weiß, wonach man gefragt worden wäre? Was, wenn der Vertrag einseitig beschlossen wurde? Ohne offenzulegen, was man da eigentlich unterschrieben hat, wobei man zustimmt, worin man Recht gibt, was man von sich aufgibt. Wo fängt es an? Unter all diesen Leuten gingen die jungen Mädchen, die ich bemerkt hatte, gerad vor sich hin. Sie beherrschten ihre Bewegungen so, wie ein restlos geschmeidiger Körper und völlige Verachtung für den Rest der Menschheit das mit sich bringt. Nichts Zögerndes oder Steifes war in ihnen. Gänzliche Unabhängigkeit eines jeden ihrer Glieder allen anderen gegenüber erlaubte ihnen ganz genau, sich zu bewegen, wie sie es wollten. Und der größere Teil ihres Körpers hatte die Unbeweglichkeit, die bei den guten Walzertänzerinnen so auffällt. Marcel Proust, Im Schatten junger Mädchenblüte, 1919. Wer sieht, übt Kontrolle aus. Wer angesehen wird, steht in einem Machtverhältnis. Das Beobachten anderer, das Einrahmen ihres Auftritts, die Analyse des Äußeren. Es wird Ästhetik genannt, aber es ist doch nur das Ergebnis eines disziplinierten Blickes. Sehen ist nicht neutral, es formt, was es sieht. Es verstärkt Rollen, Bilder, Mythen. Der Blick auf die anderen wird geschult, eingeübt, trainiert mit jedem Film, jedem Buch, jedem Foto. Die jungen Frauen bei Proust bewegen sich zwar scheinbar unabhängig, doch es ist ein fremder, männlicher Blick von außen, der ihre Bewegungen einordnet, bewertet, interpretiert, sie mit einem Label versieht. Sie werden so zu Fläche, Stimmung, Ornament, Teil eines Gemäldes, das zum Leben erwacht. Die Verachtung, die ihnen zugeschrieben wird, ist ein Gefühl der Distanzierung. Reziprok macht es die jungen Frauen zu Figuren. Wem man Verachtung unterstellt, den entmenschlicht man. Man schiebt ihn aus dem Kreis der Zugehörigen in den sozialen Ekel. Und dennoch die Annahme, ich könne eines Tages der Freund von diesem oder jenem der jungen Mädchen werden. Und diese Augen, deren neue Blicke mich bisweilen trafen und ohne es zu wissen auf mir spielten wie Sonnenreflexe auf einer Mauer, diese Annahme schien einen ebenso unlöslichen Widerspruch mir einzuschließen, als wenn ich, der Betrachtende, angesichts eines antiken Frieses oder eines Fresko, auf welchem ein Geleitzug dargestellt ist, für möglich gehalten hätte, als Götterliebling unter den Gottheiten der Prozession einen Platz zu finden. Der Mann sieht die jungen Frauen als Betrachter, nicht als Gegenüber. Wunderschön, vollkommen, aber auch unbeweglich, unantastbar, unerreichbar. Der Erzähler genießt ihren Anblick. So wie ein Lichtspiel an der Wasseroberfläche, wie man staunend im Museum steht, wie man ein Kunstwerk liebt, aber weiß, es ist aus Stein. Die Ohnmacht des begehrenden Blicks, wenn er fixiert, idealisiert, bewertet, aber nicht begegnen kann. Marcel Proust vergleicht die Erscheinung der jungen Mädchen mit einem Fresko, auf dem Gottheiten abgebildet sind, zu denen er zwar die Frauen, aber niemals sich selbst zählt. Er stellt sie damit über sich, aber immer nur als Figuren, nicht als Personen, denen man näher kommen könnte. Sie bleiben in der Distanz. Es ist ein Blickregime, das Regeln, Rollen, Hierarchien schafft. Wo fängt es an? Yvonne Wiedler, in dem Zeitungsartikel »Ich weiß, wie es ist, einen Femizidversuch zu überleben«.
Ich hätte eigentlich ein Junge werden sollen. Damit hat es schon mal angefangen. Und man geht dann schon ganz anders zur Schule, wenn man zu Hause unter der Würde erzogen wird. Man ist schüchtern. Man lernt dann auch, den Mund zu halten, nur nichts zu erzählen. Beim Land war das so damals. Du hast halt die Schule zu machen, dann gehst halt einmal arbeiten und dann kriegst bald Kinder. Frauen wurden unterwürfig erzogen. Ein Studium war eine Illusion. Und hoffentlich kann man dich gut verheiraten, wenn du gescheit kochen lernst.
Gehorsam, Anpassung, Schweigen. Der Raum ist nicht groß, den man von Geburt an zugeteilt bekommt. Oje, nur ein Mädchen. Na, vielleicht wird sie tüchtig. Elternhaus, Garten, Schule. Nicht auffallen, nicht ins Wort fallen, nicht der Lust verfallen, der Eitelkeit, dem sich zeigen wollen. Immer grüßen, hübsch sein und artig. Im Garten helfen, in der Küche helfen. Beim Einkaufen die Mutter begleiten. Nicht auf falsche Ideen kommen. Dem Vater das Abendessen hinausbringen, den Gästen das Bier bringen. Lächeln, nicht zu viel. Mitlachen, nicht zu laut, gerade so, dass es höflich ist, dass man sieht, das Mädchen kann sich benehmen. Zart, bescheiden, fleißig, schüchtern. Nicht vorlaut, nicht garstig, nicht aufsässig. Yvonne Wiedler.
Die Mutter hat mich oft geschlagen, wenn ich ihr zu langsam war. Der Vater hat so getan, als würde er nicht sehen. Den hat es nicht interessiert. Ich habe dann einen Mann kennengelernt mit 18. Der war sehr nett und bin gleich zu ihm gezogen. Er hat bei seinen Eltern gelebt. Die Verbote sind aber weitergegangen. Ich musste auch viel mithelfen, weil ich ja da wohnen durfte. Er war auch ein sehr eifersüchtiger Mann. Ich musste alles tun, was er sagte. Seine Eltern hatten auch die Einstellung, dass Frauen eben Gebärmaschinen sind und für den Haushalt gut. Sonst aber für nichts.
Wer wegläuft, hat etwas verbrochen. Wer schreit, hat Haare auf den Zähnen. So eine will kein Mann. Und was sollte sie auch ganz allein anfangen im Dorf, in der Ortschaft? Wenn eine so ganz ohne Begleitung ist, wenn sie allein wohnt, wenn sie niemand mehr will, dann wird schon was nicht stimmen mit ihr. Dann hat sie etwas angestellt. Dann ist sie nicht anständig gewesen zu den Eltern, dem Mann, den Schwiegereltern. Dann haben die keine Freude mit ihr gehabt. Einem gefallenen Mädchen hilft niemand auf. Das ist beschädigte Ware. Da muss sie froh sein über jeden, der sie noch nimmt. Weil der sich ja selbst nichts Gutes tut damit.
Es war noch sogar so, als ich schon im Krankenhaus war, als Verbrechensopfer, dass dann in den Medien gestanden ist, ich hätte Selbstmord gemacht und wäre vom Balkon gesprungen. Bis dann klar geworden ist, das kann gar nicht sein. Das passt nicht zu meinen Verletzungen. Und dann ist erst herausgekommen, dass mein Mann mich eigentlich weghaben wollte und ihm das Gott sei Dank nicht ganz gelungen ist.
Violetta weinend zu Germain.
Sagt der Tochter, es wird gelingen, dass ihrem Glücke das Opfer ich bringe. Habe ich den Trost an mir erworben, dass ich als Opfer für sie bin gestorben. Germain zu Violetta. Weine, weine, o armes Mädchen. Ich erkenne das Opfer, um das ich euch bitte. Tief in der Seele fühle ich euch leiden, doch euer Herz wird Sieger bleiben. Giuseppe Verdi, La Traviata, 1853. Violetta, die stolze und kultivierte Geliebte mächtiger Männer, hat sich zum ersten Mal wirklich verliebt. In Alfredo, ein Sohn aus gutem Hause. Er idealisiert sie, will sie retten, will sie zur Frau. Sie will um ihrer selbst willen geliebt werden. Doch Alfredos Vater, Germain, besucht Violetta und verlangt von ihr ein Opfer. Sie soll Alfredo verlassen, damit Alfredos Schwester ehrenhaft heiraten kann. Damit die Familie nicht durch diese Verbindung seines Sohnes beschmutzt wird. Es geht um Ehre und um Ausgrenzung. Violetta, die an Schwindsucht leidet, ist Objekt der Begierde, aber niemals Subjekt mit Rechten. Gebildet und klug, aber abhängig von der finanziellen Unterstützung ihrer Liebhaber. Sie darf begehrt werden, man schmückt sich sogar mit ihr, als Ornament, als Paradiesvogel. Aber sie darf nicht Platz nehmen an der feinen Tafel der Gesellschaft. Sie gehört nicht dazu. Sie ist Projektionsfläche für Lust, Exzess, Ekstase. Auch die Tochter Germains, die Schwester Alfredos, für dessen Ehre Violetta auf ihre Liebe verzichten soll, ist keine Person, keine eigenständige Frau mit Wünschen und Hoffnungen, sondern eine Handelsware für die großbürgerliche Familie. Man möchte sie gut verkaufen. An den Meistbietenden. Man fürchtet um ihren Wertverlust. Alfredo zur Menge. Kennt ihr dieses Mädchen dort? Menge. Wen? Violetta? Alfredo zur Menge. Noch wisst ihr nicht, was sie mir angetan hat. Violetta zu Alfredo. Bitte schweige.
Per amor mio, sperlea, io cieco, vile, misero, tutto cadere.
Alfredo zur Menge. Alles, was diese Frau besaß, gab sie für meine Liebe hin. Ich, feiger, blinder, elender, nahm es, um mein Herz zu stehlen. Noch ist es Zeit genug. Ich werde frei sein von den Banden. Ihr seid Zeugen, dass ich zurückgezahlt, was ich ihr je geschuldet. Alfredo wirft verächtlich eine Geldbörse vor Violettas Füße. Sie bricht zusammen. Violetta, die fragile Kranke, die an Schwindsucht stirbt. Langsam, tragisch, aber höchst dekorativ. Ikone des schönen Todes. Sie bricht zusammen. Als Alfredo erfährt, dass sie ihn nur verlassen hat, um seine Schwester zu retten, eilt er zu ihr. Doch zu spät. Sie stirbt. Sanft scheidet sie dahin. Ohne zu schreien, zu wüten, ihn anzuklagen. Bis zum letzten Atemzug, ein letztes Mal bäumt sie sich auf. Ein letzter Ruf kommt über ihre Lippen. Estrano, es ist seltsam, ruft sie. Als würde sie sich selbst wundern, worauf sie sich eingelassen hat. Dass man sie einfach sterben lässt, nur um den Deal nicht zu gefährden, den man ohne sie gemacht hat. Um die Familie nicht zu entehren, den Kaufpreis der Tochter hochzuhalten, dass man sie einfach so opfert. Sie fällt in sich zusammen. Still, plötzlich, widerspruchslos. Nicht einmal ihr Tod gehört ihr selbst. Wie oft müssen Frauen auf der Opernbühne sterben, bis ihr Tod nicht mehr schön ist, nicht mehr elegant, graziös, beruhigend. Sofia Coppola inszeniert 2016 La Traviata in Rom. Die Kostüme sind von Valentino. Eine Robe kostet 30.000 Euro aufwärts. Alle maßgefertigt, Einzelstücke, auf die Darstellerinnen zugeschnitten. Chiffon, leicht, märchenhaft, entrückt, totschick. Nie ist Violetta stilvoller gestorben. Das Premierenpublikum tobte, die Presse war entzückt, der Designer zufrieden. Die tote Frau hat noch immer die besten Maße. Wo fängt es an? Yeah! My baby left me this morning. And I don't care now. I don't care what the people say. Flimmern im Social-Media-Feed. Der junge Frauenkörper als Oberfläche, aufgeteilt in einzelne Parzellen. Ausgeleuchtet vom erbarmungslosen Ringlicht, bis zur Unkenntlichkeit vergrößert unter dem Kosmetikspiegel, bis das Gesicht nur noch Pore ist und die Pore nicht mehr das Gesicht. So entzerrt wird der Körper abgekoppelt vom Ich, entfremdet, ein Stück Material, das man formen kann. Die Nase glätten, die Lippen voller machen, die Wangenknochen, die Augenlider straffen, die Kinnlinie korrigieren, Kieferknochen abschleifen, Fett aus der Wange entnehmen, weiter oben einfüllen, das Gesicht zerstören, zerschneiden, neu zusammensetzen, die Brüste anheben lassen, die Brüste vergrößern lassen, die Taille verengen, die Haut als Baumaterial verstehen, dass es zu verputzen gilt, zu streichen, zu lackieren, zu tapezieren. Skincare-Routinen für 12- bis 13-Jährige. Creme, Maske, Gel, Augencreme, Anti-Aging. Ein Foto, noch ein Foto, eine ganze Bilderflut. Stupsnase, klarer Teint, zartes Kinn. Dazwischen irgendwo ein paar Mädchenaugen, die in den Bildschirm sehen. Nicht in die Welt. I'm gonna kill that woman. I'm gonna kill that woman, God knows. I'm gonna get down on me. Du bist aber schön. Du bist ein hübsches Mädchen. Dazugehören, Likes bekommen, nicht draußen bleiben müssen, eingreifen, kontrollieren, verändern, mitmachen, selbst vor das Ringlicht treten, selbst Videos drehen, die neue Nase präsentieren, die Lider, die Lippen, bei den Spritzen die Zähne zusammenbeißen. Das tut eben weh, da musst du durch. Und der Freundin machen wir die Filler 50% günstiger. Zusammen leiden. Die Einstichstellen verarzten, die Schmerzen ertragen, die blauen Flecken um die Lider, die roten Flecken um die Nase, die geplatzten Lippen, den Mund nicht mehr schließen können, die Lippen wie ein Vogelschnabel, immer leicht geöffnet, als wäre man nie satt, die digitale Schelte, die Ideale, die niemals erreicht werden können, nicht ohne Skalpell, ohne Spritzen, die Schmerzen danach, die Lähmungen im Gesicht, die Nervenentzündungen, die Narben, die neue Skincare, um die Narben zu retuschieren. Das Ringlicht, das alles offenlegt. Sei ein hübsches Mädchen, mach den Eltern Freude. Aber nicht zu viel. Nicht, dass du so aus dem Haus gehst. So kannst du nicht hinaus. Das Make-up ist zu dick, das Rouge zu grell, der Lippenstift zu rot. Sei ein hübsches Mädchen. Aber mach deinen Eltern keine Schande. Yvonne Wiedler?
Mein Vater hatte uns als Tyrann, der er war, komplett im Griff. Wenn er gekommen ist, haben wir Angst gehabt. Er war beruflich in ganz Österreich unterwegs. Unter der Woche haben wir Ruhe gehabt. Aber am Donnerstagabend ist der Stress bei meiner Mutter schon losgegangen. Nervös haben wir das ganze Haus geputzt, damit er sich über nichts beschweren kann, wenn er nach Hause kommt. Aber es hat ihm immer etwas nicht gepasst. Ist nur ein Glas am Tisch gestanden, hat er sich aufgeregt. 5-mal am Tag mussten wir staubsaugen oder aufwischen, weil er solch ein Glas dann wutentbrannt auf den Boden geschmissen hat. Eine Watschen hatte schnell gegeben. Das war uns sogar irgendwann egal, weil es so normal war. Bei uns Kindern hat er die Schläge dann so platziert, dass man nach außen nichts gesehen hat. Mit der Faust hat er hingehauen auf den Kopf und auf den Rücken. So ist es nicht aufgefallen, Aber meine Mama musste oft mit einem blauen Auge herumlaufen. Sie hat immer gesagt, es wäre entzündet.
So gehst du mir nicht aus dem Haus. Willst du nicht wenigstens was drüber ziehen? Der Rock ist eine Einladung. Nimm die Jacke, wenn du mit der U-Bahn fährst. Ruf mich an, ich komm dich holen. Trink nicht zu viel. Geh nicht durch den Park, bleib nicht zu lange, lass dein Glas nicht allein, mach die Jacke zu. Wer bezahlt das eigentlich alles? Ruf mich an. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich möchte nur, dass du in Sicherheit bist. Kannst du in den Stiefeln überhaupt gehen? Ich weiß, das trägt man so, aber im Fernsehen, nicht auf der Straße. Ruf mich an. Es sieht so aus, als wärst du leichte Beute. So hab ich dich nicht erzogen. Was sollen die Leute von dir denken? Ich möchte nicht, dass du so eine wirst. Wie willst du so laufen? Das macht dich billig und das willst du nicht. Ruf mich an. Woher hast du die Sachen? Wer hat dir die eingeredet? Deine Freundinnen sind nicht meine Tochter. Willst du, dass ich mir Sorgen mache? Denkst du denn nicht an deine Mutter? Du bist immer noch meine Tochter. Ruf mich an. Yvonne Wiedler. Aus dem Buch Heimat bist du toter Töchter.
Wir haben gemeinsam gejausnet. Und ich habe mir ein Stück Speck von seinem Brett stibitzt. Innerhalb einer Sekunde ist er komplett ausgezuckt, hat den ganzen Tisch abgeräumt und ist mit dem Messer auf mich losgegangen. Ich bin davongelaufen, in mein Zimmer, und habe mich im Bett verkrochen. Er hat sich auf mich gelegt, das Messer hochgehoben und geschrien, ich bring dich um. Und da ist meine Mutter dazwischen gegangen.
Beziehung als Vertrag. Mit Bedingungen, Regeln, Sanktionen. Wenn du mich lieben würdest, würdest du dich mehr bemühen. Das war nicht ausgemacht. Du hast mir das versprochen. Ich habe eine Urkunde, ein Vertrag, der einseitig festgelegt wurde. Eine emotionale Bürgschaft. Kündigung nur mit gutem Grund. Krankheit, Betrug, Tod. So wird Beziehung zur Verpflichtung und Trennung zu einem Ort der Schuld, nicht der Erkenntnis. Wie einvernehmlich ist ein Vertrag, von dem man gar nicht weiß, dass man ihn unterschrieben hat? Von dem man erst erfährt, wenn man ihn auflösen möchte? Wie schnell können sich Bedingungen ändern, Grenzen verschieben? Von der Straße zum Garten? Vom Garten ins Haus, vom Haus ins Zimmer und von dort?
Folgendes konnte zum Tatgeschehen festgestellt werden. Cornelia E. geht duschen und legt sich bald ins Bett. Sie hört seltsame Geräusche in der Wohnung, die sie nicht zuordnen kann, und steht irritiert wieder auf. Sie möchte das Licht einschalten, doch das funktioniert nicht. Die Glühbirnen wurden aus den Lampen entfernt. Sie greift nach ihrem Handy und nutzt dessen Taschenlampe, um etwas zu sehen.
Wann wird Nähe zu Pflicht und Pflicht zu Zwang? Wann wird eine Person zur Institution, zu einem Teil des Inventars? Wie eine Leitung, die versorgt, eine Wand, die trägt, was sich selbst nicht tragen kann. Wie viel muss sie leisten, damit nicht alles auseinanderfällt? Und wenn es fällt, warum dann auf sie? Wie viel kann sie tragen, bevor sie merkt, sie kommt nicht mehr vorwärts, nicht mehr zurück? Sie bleibt auf der Stelle, darf nicht mehr weg, kann es auch nicht mehr. Wann wird der Blick, der ihr folgt, zur Fessel?
Plötzlich steht Josef F. vor ihr, mitten in ihrer Wohnung. In der einen Hand hält er ein Messer, in der anderen eine Axt. Ohne ein Wort zu sagen, beginnt er erbarmungslos auf ihren Körper loszugehen. Erst nach 21 Messerstichen hört er auf. »Ich wollte nur, dass sie still ist«, wird er später vor Gericht sagen, als er die Szene rückblickend beschreibt.
»Wenn du das tust, dann wirst du es bereuen. Wenn du jetzt noch etwas sagst, dann wirst du mich kennenlernen. Warum musst du immer so viel reden?« »Wer spricht?« ist Subjekt. Worte sind Widerstand, Gegenwehr, das Auflehnen gegen Befehle. Wer andere zum Verstummen bringen will, fürchtet sich vor einer Wahrheit. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Antworte auf meine Fragen. Die Grammatik des Gehorsams erlaubt keine Gegenrede, keine eigene Position.
Machtverhältnisse sind Angstverhältnisse. Aus Angst wird Vorsicht, aus Vorsicht wird Schweigen. Oben und unten. Befehl und Gehorsam. Jede Frage wird als Misstrauen gelesen. Jede Kritik ist ein Angriff. Einer gewinnt, eine verliert. Die Drohung schafft Verhältnisse, keine Verbindung. Jedes Gegenwort ein potenzieller Riss im Machtgefüge, ein Anzeichen von Unberechenbarkeit. Wenn es still ist, ist da nichts mehr, das sich widersetzen kann. Am Ende steht nicht Stille, am Ende steht die Auslöschung. Der forensische Psychiater Hans-Ludwig Kröber. Es kommt vor, dass der Mann diese Frau hasst, ihre mit ihr verbündeten Freundinnen und eigentlich alle Frauen. Nichts rechtfertigt seine Tat. Auch diese Frau mag inzwischen diesen Mann und gegenwärtig eigentlich alle Männer gehasst haben. Sie hat aber nicht erwogen, ein Verbrechen zu begehen. Hass ist keine hinreichende Erklärung. Eher schon der Wunsch nach einem irreversiblen Sieg im Machtkampf. Wo fängt es an? Ich und du. Zwei Geschichten, zwei Vorstellungen, zwei Ziele, die zu einem gemacht werden. Die Suche nach Identität, der eigenen, der gemeinsamen. Wer entscheidet? Wer hat das Sagen? Wer gibt nach? Und warum? Um des lieben Friedens willen, ein Pakt wird geschlossen. Anziehung, Bedürfnisse, Befriedigung. Wer trägt die Schuld an der Verführung? Beschwörungen, Beteuerungen. Du bist der wichtigste Mensch für mich. Du bist die Liebe meines Lebens. Du bist noch nie so geliebt worden wie von mir. Was kann man mittragen? Was kann man austarieren? Und wie lange geht das gut, wenn sie nicht mehr will, wenn sie gehen möchte, wenn er sie nicht mehr aus den Augen lässt, sie beschattet, sie verfolgt, weil sie ausfüllen soll, was in ihm leer geblieben ist? Was werden die anderen sagen, wenn sie geht? Wie wird er dastehen? Was ist sein Wert allein? Ganz ohne sie. José zu Carmen. Denn du musstest nur erscheinen, nur einen Blick auf mich werfen, um Besitz zu ergreifen von meinem ganzen Wesen. O meine Carmen, ich gehörte dir. Liebe als Besitzanspruch, Begehren als Bedrohung, freier Wille als Skandal, Überwältigung als Rechtfertigung. Wie schwer wiegen Erwartungen? Wie viel Gewicht hat ein Versprechen, das Liebe sagt und Unterwerfung meint? Die Opernbühne als Leichenschauhaus, in dem sich tote Frauen stapeln. Die, die sich widersetzen, werden unter Applaus begraben. Carmen will nicht sterben. Sie geht nicht aus Verzweiflung. Sie will leben, frei, eigenwillig, selbstbestimmt sein. José lässt sie nicht. Er kann es nicht ertragen, dass sie sich lösen will. Als sie ihn verlassen will, ersticht er sie und bricht über ihrem leblosen Körper zusammen. Wann spricht man von einem Femizid? Das Hauptmerkmal ist, dass das weibliche Geschlecht des Opfers Grund oder maßgebliches Motiv für die Tötung ist. Weil sie sich trennte, weil sie nicht gehorchte, um Kontrolle wiederherzustellen. José zu Carmen. Wohin gehst du? Carmen zu José. Lass mich. José zu Carmen. Dieser Mann, dem sie applaudieren, ist ein neuer Liebhaber? Häufig besteht ein intimes Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Partner, Ex-Partner. Carmen zu José. Lass mich. Lass mich. José zu Carmen. bei meiner Seele, du kommst nicht vorbei. Carmen, du wirst mir folgen. Meist steht die Tat im Zusammenhang mit bereits bestehender Gewalt, Besitzdenken, Machtanspruch oder Kontrolle. Femizide sind Endpunkte einer Eskalation, nicht Ausnahmen. Carmen zu José? Ich folge dir nicht. José zu Carmen? Du gehst wieder zu ihm. Sag, du liebst ihn also. Carmen zu José? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und selbst im Augenblick des Todes werde ich noch wiederholen, dass ich ihn liebe. Femizide sind die extremste Konsequenz des Versuchs, Frauen auf tradierte Rollen festzulegen. Sie zu kontrollieren oder zu bestrafen, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen. José zu Carmen? So habe ich das Heil meiner Seele verloren, damit du davon gehst, Verruchte, um in seinen Armen über mich zu lachen. Carmen zu José? Nein, nein, niemals. Das Nein der Frau ist nicht vorgesehen. Wer nicht gehorcht, wird bestraft. Carmen zu José? Dann also. Stich mich doch nieder oder lass mich vorbei. José zu Carmen? Zum letzten Mal, Dämon, willst du mir folgen? Carmen zu José? Nein, nein. Diesen Ring hattest du mir seinerzeit gegeben? Da hast du ihn. José zu Carmen? Nun dann, Verruchte. José, so die jahrhundertelange Deutung, kann nicht anders. Er tötet Carmen aus unerwiderter Liebe, aus Angst, sie zu verlieren. Das Eifersuchtsdrama ist die Mutter der Familientragödie, des tödlichen Streits. Es hat zum Ziel, dem Mord an einer Frau durch den Partner oder Ex-Partner etwas abgewinnen zu können. Verständnis. Für den Täter. Für die Untat. Für die Vernichtung der Frau im Namen der Romantik. Denn war es nicht sie, die ihn verführt hat? Die den Vertrag aufkündigte und ihn verlassen wollte? Wo hätte er denn hin sollen ohne sie? Was hätte er denn tun sollen als Gehörnter, Verlassener, Betrogener? Sind es nicht die Irrwege der Liebe, die manchmal eben so enden? Tragisch, für beide Seiten. Hat sie denn nie darüber nachgedacht, was das in ihm auslösen würde? Was er alles für sie geopfert hat? Das Eifersuchtsdrama ist auch die Geschichte vom Mitgefühl mit dem Täter. Mit einem Mörder, den man nicht als solchen behandelt, den man zu verstehen versucht. Dessen Taten getrieben sind von inneren Unzulänglichkeiten, Unsicherheiten, Angst. Der sich schließlich selbst das Liebste nimmt durch seine Tat und einem nur leid tun kann. Der Ehrenmann. Othello zu Iago. Denn ein gehörnter Mann ist nur ein Vieh, ein Untier. Iago zu Othello. So gibt es manches Vieh in großen Städten, manch wohlgesittet Untier. Shakespeares Othello ist ein brüchiger Charakter. Einer, der es nicht leicht hatte. Einer, der nie dazugehörte. Der geduldet ist, nicht respektiert. Als sich Desdemona, die Tochter eines angesehenen Senators, in ihn verliebt, scheint er angekommen. Sie stabilisiert seine Unsicherheiten. Durch sie erringt er Status abseits des Schlachtfelds, wo er sich in der Vergangenheit beweisen konnte. Er liebt sie. Liebt er sie? Wie tief jedenfalls geht diese Liebe? Sieht er sie nicht eher als Trophäe? Jung, schön, aristokratisch. Fühlt er sich nicht durch sie geadelt? Ist ihr öffentliches Bekenntnis zu ihm nicht ein sozialer Ritterschlag? Ein Beweis, dass er nun wirklich angekommen ist, dazugehört? Die Frau als defizitkompensatorische Vorrichtung. Ihre angebliche Untreue, ihr vermuteter Verrat, zerstört nicht die Liebe zwischen den beiden. Er bedroht aber seine gesellschaftliche Legitimation. Othello zur schlafenden Desdemona. Die Sache will's, mein Herz. Lasst sie mich euch nicht nennen, keusche Sterne. Die Sache will's. Doch nicht ihr Blut vergieß ich, noch ritz ich diese Haut, so weiß wie Schnee und sanft wie eines Denkmals Alabaster. Desdemona ist vom Wesen her keine Trophy-Wife. Sie ist klug, sie ist eigenständig. Sie widersetzt sich ihrem Vater. Sie liebt, wen sie will, nicht den, der für sie gewählt wurde. Sie will nicht Ornament sein. Sie will gesehen werden für das, was sie ausmacht. Und doch, für Othello ist sie nicht mehr als Trophäe, die nun zur Gefahr wird. Noch kurz vor dem Mord an ihr bewundert er ihr Aussehen. Die makellose weiße Haut, den Teint, ihre Sanftheit, ihre Schönheit. Als sie erwacht und ihr Leben bedroht sieht, will er nicht hören, was sie vorzubringen hat. Seine Kränkung wiegt mehr als ihr Wort. Nach ihrer Ermordung erfährt er, dass er sie zu Unrecht verdächtigt hat. Nun ist er voller Reue und tötet sich selbst. Er legt sich dabei zur von ihm zuvor Ermordeten und küsst sie auf die Lippen. Othello zur Toten Desdemona. Ich küsste dich, ehe ich dir Tod gab. Nun sei dies der Schluss. Mich selber tötend, sterb ich so im Kuss. Er kann sie nicht lebend haben, weil sie ihn vermeintlich verraten hat. Also besitzt er sie im Tod. Der Tod der Frau? Gehört nicht ihr. Die Szene gehört ihm, dem Sterbenden, dem alles leid tut, der sich selbst bedauert, es nicht so gemeint hat, getäuscht wurde und sich nun für die Selbsttötung entscheidet. Kann man ihm da noch böse sein? Wo fängt es an? So etwas hätten wir ihm nie zugetraut. Er war so ein netter Kollege. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei ihm. Wir haben ihn nie so erlebt. Wir kennen ihn ganz anders. Für uns war er immer ein Vorbild. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sicher ist da auch Neid dabei. Vielleicht wollte er nicht mehr. Früher hat man es nicht so eng gesehen. Jetzt kann er sich nicht mehr wehren. Er hatte ein so großes Herz. Er war immer freundlich. Wahrscheinlich war er ganz anders. Es ist die innerpsychologische Dynamik jedes Femizids. Vermeintlicher Verrat, Besitzdenken, tödliche Konsequenzen. Trennung ist ein Ort der Schuld, nicht der Entwicklung. Wo führt es hin? Yvonne Wiedler, Heimat bist du toter Töchter.
Larissa und Dominik kommen nach dem Pappbesuch in seiner Wohnung an. Es dauert nicht lange, bis er sie auf Stefan anspricht. Er fragt, ob sie etwas mit ihm hatte. Larissa findet diese Frage lächerlich und antwortet mit einem etwas belustigten »Na, na«. Larissa lässt sich rückwärts aufs Bett fallen. Dominik hat dadurch rot gesehen, wie er später in der Gerichtsverhandlung sagen wird. Er glaubt ihr nicht und greift ihr sofort an den Hals. Wirkt sie fest, bis Larissa nur noch röcheln kann.
I want to make clear, the reason society was run by men for so long is that men have a different biological instinct to women and we're prepared to suffer for the greater good. Women are not very good at suffering. Men are good sufferers.
Andrew Tate, 38. Millionen junge Männer folgen ihm. Auf X, ehemals Twitter, sind es über 10 Millionen. Auf TikTok gehen seine Videoaufrufe in die Milliarden. Obwohl er mittlerweile auf vielen Plattformen gesperrt ist, teilen seine Fans die Videos weiterhin. Tate, ehemaliger Kickbox-Weltmeister, selbsternannter Manfluencer. Er posiert mit Zigarren in Luxusautos, betont seine Muskeln, schreit laut, statt ruhig zu sprechen. Seine Vorstellung von Männlichkeit? Aggressivität, Konkurrenz, Dominanz, Besitzdenken.
I will look after children and I will look after the women who give me absolute authority over their lives, who say, yes, sir, anything you say, sir, I trust what you believe in the world, I trust you're guiding us, I trust you to take care of us, yes, sir.
Tate hat ein Erziehungsprogramm für junge Männer, für das viele in Online-Kursen auch bezahlen. Er erklärt ihnen, wie Frauen zu sein haben, wie Männer sie besitzen, kontrollieren, formen sollen. Empathie, Rücksicht, Gleichberechtigung? Nur was für Loser. In einem der vielen Podcasts von jungen Männern, in die er eingeladen wird, erklärt er, welche Frauen er mag.
I don't like girls who are over-sociable. I don't like girls who know lots of people. I don't like girls who are always out. I don't like girls who... Like, if I meet a girl and she's like, yeah, and I go here and I know this guy, and then the manager of this place invites me here, and then on Thursday I got this, and her whole schedule's just full all the time. It just, to me, that's the biggest red flag. Because girls like that always end up just knowing too many people and getting dragged to too many directions, too many people in their ear, too many guys getting a tempt, too many people getting a pop at the champ.
This one,
I like girls when you say, what are you doing? I don't know, nothing.
Tate mag Frauen, die nicht zu viele soziale Kontakte haben. Niemanden kennen. Nicht mit anderen ausgehen, sich unterhalten. Will Isolation, stille Frau. Passiv, unauffällig, zurückgezogen, verfügbar, anpassungsbereit. Andrew Tate ist gemeinsam mit seinem Bruder Tristan in Rumänien wegen Menschenhandel, Vergewaltigung, Zwang zur Prostitution angeklagt und unter Hausarrest gestellt worden. Ende Februar 2025 durfte er mit seinem Bruder aus Rumänien ausreisen, obwohl weiterhin Ermittlungen gegen sie laufen. Die Rolle Donald Trumps ist dabei unklar. Nachweislich gab es Interventionen seinerseits, um die Brüder freizulassen. Andrew Tate unterstützt Trump öffentlich bei vielen seiner Auftritte. Yvonne Wiedler, Heimat bist du toter Töchter. Ein Gerichtsgutachten attestiert Dominik W. eine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung mit neurotisch-narzisstischen Zügen, weshalb eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Aggressionstaten bestehe. Es sei reiner Zufall gewesen, dass es Larissa getroffen hat. Sie hätte all die aufgestaute Wut auf undankbare Frauen abbekommen, die der Täter schon lange in sich getragen habe. Andrew Tate ist ein Role Model der Incels. Involuntary Celibates. Meist junge Männer, die unfreiwillig zölibatär, also ohne Partnerin, ohne Beziehung leben. Die Szene ist geprägt von offenen Rachefantasien und radikalem Hass auf Frauen. In Online-Foren werden Frauen kollektiv für das männliche Unglück verantwortlich gemacht, Opferrollen kultiviert und die Idee verbreitet, dass Männer ein Recht auf Frauen und Sex hätten. Frauenhass wird gefeiert, Übergriffe verherrlicht. Diese Mainstream-Subkultur ist eng vernetzt mit Plattformen, die als Brutstätte der Alt-Right-Bewegung gelten. Nationalistisch, rassistisch, rechtsextrem. Wo führt es hin? 2014. Isla Vista, Kalifornien. Amoklauf mit 6 Toten. Der Täter hinterlässt ein Manifest mit Frauenhass, bezeichnet sich als Incel. 2015. Oregon, USA. Schießerei am College mit 10 Toten. Täter war Teil einer Online-Incel-Gruppe. 2018, Toronto, Kanada. Amokfahrt mit Lieferwagen, 10 Tote. Täter nimmt explizit Bezug zur Incel-Revolution. 2019, Halle, Deutschland. Angriff auf eine Synagoge, 2 Tote. Täter hinterlässt Manifest mit Frauenhass, Incel-Bezug. 2021, Plymouth, Großbritannien. Schusswaffenangriff in Wohnviertel, 5 Tote. Täter postet regelmäßig in Incel-Forum. Die Täter werden als Helden gefeiert. Die Taten als Racheakt gegen Frauen. Yvonne Wiedler, Heimat bist du toter Töchter.
Dominik W. habe eine sehr hohe Meinung von sich. Er habe das Gefühl, dass er für Frauen ein Geschenk sei, sagte die Gerichtsgutachterin. Dominik W. wollte immer Beziehungen führen, wusste aber nicht, wie diese funktionieren. Einige ehemalige Partnerinnen gaben an, dass der 24-Jährige bei Verweigerung von Sex oftmals aggressiv reagiert habe. Öfter habe er mehrere Freundinnen gleichzeitig gehabt. Er legte fest, wie eine Freundin sein müsse, damit sie seinen Vorstellungen genüge, so die Gutachterin. Ist sie nicht perfekt? Genügt sie ihm nicht.
Adolescence, Netflix 2025, Großbritannien. Der 13-jährige Jamie Miller ersticht ein Mädchen aus seiner Schule. Die Serie zeigt, wie er online durch die Incels-Ideologie radikalisiert wurde.
wie die Manosphäre ihn geprägt hat, mit Glaubenssätzen wie 80% der Frauen interessieren sich nur für 20% der Männer. Premierminister Keir Starmer plädierte dafür, Adolescents in Schulen und im Parlament zu zeigen. Die Gewalt, die von jungen Männern ausgehe, sei abscheulich und man müsse endlich dagegen vorgehen. 2023 gab es in Deutschland laut UN 938 versuchte Femizide. 360 davon endeten tödlich. Wo fängt es an?
I'm gonna kill that woman. Femizide in der Kunst. Essay von Barbara Kaufmann. Es sprach Katja Bürkle. Ton und Technik Robin Zwirner und Uwe Strack. Regie Felicitas Ott. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2025.